Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute wieder einen Gast nach Sascha, nach Michael und Alexander Otto, den man nicht vorstellen muss, den man niemanden vorstellen muss, und ich mache es der Höflichkeit wegen natürlich trotzdem. Er ist Moderator von 3 nach 9, der ältesten deutschen Talkshow. Er ist Chefredakteur der Zeit, er ist Bestsellerautor, er ist Podcaster an der Seite von Florian Illis, Kunstpodcaster, und er freut sich darauf, das fand ich am schönsten, wenn das alles mal vorbei sein sollte, die Sau rauszulassen. Und darüber würde ich gern heute mit Giovanni Di Lorenzo sprechen. Ich freue mich sehr, lieber Giovanni, dass du da bist, und ich will mich bemühen, und es wird mir nicht gelingen, dir Fragen zu stellen, die dir vielleicht so in dieser Formulierung noch nicht gestellt wurden.
Das klingt wie eine Drohung. Guten Abend, Lars. Ich kann mich an das Zitat übrigens mit der Sau überhaupt nicht erinnern. Also in welchem Kontext das je gefallen sein sollte.
Es war in einem Podcast der Zeit, glaube ich. Es ging um Arbeiten, die 100. Folge. Ist es falsch zitiert worden von den Kollegen von der Zeit?
Ich hab keine Ahnung, auf was sich das bezog.
Sinngemäß ging es, glaube ich, darum, dass du gesagt hast, wenn du das alles mal nicht mehr hast, wo man sagen muss, Achtung, schon der erste Denkfehler, weil dass du nichts von dem mehr hast, halte ich für ausgeschlossen.
Oh, nett, dass du das sagst. Nee, ich halte, wenn ich den Satz gesagt haben sollte, dass ich mir das alles vorbehalte, wenn alles vorbei ist, wenn ich keine Verpflichtung mehr habe, das klingt ja so, dann lebe ich mal richtig. Der Satz wäre auch total falsch, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es keinen Gegensatz geben muss zwischen Arbeit und Leben. Manchmal gibt es diesen Gegensatz, oder sehr oft vielleicht sogar, wenn man sich mit der Arbeit, die man hat, gar nicht identifizieren kann. Da kann auch niemand richten und urteilen. Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Aber wir haben ja nun mal das Glück, einem Beruf nachzugehen zu können, mit dem man sich auch sehr stark identifiziert. Und der ist Teil des Lebens der Gegensatz zum Leben.
Ich glaube, das war der Zusammenhang. Der Zusammenhang war, du kannst die Sau nicht rauslassen, weil dann alle sagen, war das nicht eben Giovanni Di Lorenzo?
Ach so, nein.
Das kann sein.
Das war in der Öffentlichkeit sich...
Genau.
Total. Und auch, ich gehe ja berüchtigt dafür, dass ich auch von den Feiern der Zeit immer sehr früh gehe, Weihnachtsfeier oder so, weil da ist es vielleicht gefallen, weil man da nichts von dem machen kann und sollte wahrscheinlich auch, was alle anderen Kolleginnen und Kollegen sehr gerne tun bei Feiern.
Tanzen.
Tanzen, mal einen über den Durst trinken, den ein oder anderen blöden Spruch raushauen.
Du trinkst dann abends, wenn du die Sau rauslässt, trinkst du abends gern mal Wein?
Ja, sehr gerne.
Rot, weiß?
Rot.
Oh, dann laden wir dich auch mal demnächst zu unserem Weinpodcast ein.
Sowas gibt's auch.
Es gibt einen Weinpodcast, 4 Flaschen. Wir trinken 4 gute Flaschen Wein.
An einem Abend?
An einem Abend. Via
zu zweit?
Also jeder kriegt 4 Flaschen.
Okay.
Wir sind zu viert.
Zum Probieren, zum Kosten.
Zum Probieren, zum, aber du kannst sie auch austrinken, wenn du möchtest.
Ist das schon mal passiert?
Möchte ich nicht drüber sprechen. Okay. Ich glaube, bei Wolfgang Kubicki. Nein, ich weiß es nicht. Also Fragen, die dir noch nicht gestellt wurden.
Geht los. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Wir leben in einer Zeit, wo Chefredakteure nicht mehr so viel schreiben, wo Chefredakteure auch sich eher im Hintergrund halten, wo Chefredakteure oftmals wirken, immer öfter wie Manager, wo man teilweise gar nicht weiß bei bestimmten Zeitungen, wer ist da eigentlich gerade Chefredakteur. Das ist bei dir komplett anders. Ich würde sagen, ohne dir schmeicheln zu wollen, dass du wahrscheinlich der bekannteste, nicht nur Chefredakteur, vielleicht sogar auch der bekannteste Journalist bist. Na, bis vor kurzem hätte man noch gesagt, der bekannteste deutsch-italienische Journalist. Da gibt es jetzt natürlich harte Konkurrenz, kommen wir auch noch zu, Markus Lanz.
Absolut.
Absolut. Deutschland wird im Moment, ich will nicht sagen regiert von 2 deutsch-italienischen Journalisten, aber so ein bisschen gibt dir ganz schön den Ton vor. Ne? Was ich sagen wollte, du hast für dich als Chefredakteur einen anderen Weg gewählt. Warum?
Ich glaube, das habe ich gar nicht gewählt. Das ist die Sendung war ja da vor meiner Tätigkeit als Chefredakteur, und ich habe es einfach nicht aufgegeben. So, und ich war aber in meinem Hauptberuf immer ein Printjournalist. Ich habe ja angefangen, weiß nicht, ob du das noch verfolgen konntest, weil du warst du wahrscheinlich noch ganz klein. mal Jugendfernsehen gemacht, in München beim Bayerischen Fernsehen. Da,
live aus dem Alabama.
Genau, da gab es immer irre viel Ärger und irre viel Trubel. Und da waren wir eine Crew von Moderatorinnen und Moderatoren, die alle entweder beim Hörfunk oder beim Fernsehen geblieben sind. Und für mich war aber immer klar, ich möchte, wenn ich mal groß bin, Print machen. Und war ja auch schon als Autor da tätig. Und insofern war das sehr, für mich sehr bereichernd, sehr schön, dass das Fernsehen noch irgendwie da gewesen ist und geblieben ist. Und bei 3 nach 9 in Bremen jetzt auch schon mehr als 32 Jahre, was ein großes Geschenk ist. Aber es war nie mein Hauptberuf. Ich wollte schreiben und gestalten bei einer Zeitung.
Was irre ist, weil die meisten Leute wollen genau das andere. Die meisten wollen ins Fernsehen, weil, und das ist die nächste Frage nämlich, man als Fernsehjournalist doch viel größeren Einfluss hat, viel mehr Möglichkeiten als Printjournalist, gerade jetzt.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil die Medien eben so unterschiedlich sind. Sie erfüllen andere Funktionen. Ich glaube, dass du beim Zeitung, beim Magazin sehr gut eine Antwort geben kannst auf die Frage, was macht oder sagt jemand? Also ein Politiker, ein Schauspieler, ein Wissenschaftler, ein Unternehmer. Während die große Qualität des Fernsehens ist, dass du, wenn eine Sendung gelingt, Antwort auf die Frage geben kannst, wie ist jemand? Und das ist das Spannende am Fernsehen. Aber es ist, wenn du so willst, eine Ergänzung und nicht ein Gegensatz, dass das eine wirkungsvoller ist als das andere.
Aber entscheidet nicht für den Wähler zum Beispiel vor allen Dingen, wie der Politiker ist und nicht, was er sagt?
Na, wenn die These immer stimmte, ich beklage ja immer wieder auch in Leitartikeln, die ich schreibe, dass so wenige Politiker heute noch so die Sprache des Volkes kennen, beherrschen und so wenig Charisma haben. Aber wenn deine These stimmen würde, dann dürfte Olaf Scholz nicht Kanzler sein.
Das stimmt. Oder die Leute lieben solche Menschen.
In bestimmten Situationen sagen sie vielleicht, ich brauche hier keinen großen Heckmeck. Ich will jemanden, der mir am ehesten den Eindruck vermittelt, der kann schwere Krisen.
Trotzdem, Wolfgang Kubicki hat nicht in einem Wein-Podcast, sondern in einem anderen Podcast hier gesagt, wir machen zu viel Podcast, glaube ich. Er sagt zu Ministern immer, zu Landesministern, die denken, sie sind bekannt, weil sie in der Zeitung stehen, sagt er. 100 Mal in der Zeitung stehen, ist wie einmal Markus Lanz. Ist das nicht die Wahrheit, dass sozusagen die Macht des Fernsehens, die Macht des TVs, insbesondere was die Bekanntmachung von Politikern anbelangt, so viel größer ist als die Macht, die
das
andere
kann schon
Medien
sein.
Haben?
Das kann schon sein, aber das gilt aber auch für Schriftsteller oder Musiker. Ich glaube, wenn du eine neue Platte rausbringst,
ja, klar.
Oder vor allen Dingen Bücher. Bei Büchern ist es noch augenfälliger, dass wenn jemand einen guten Auftritt hat, dann bei uns oder in einer anderen großen Talkshow, bei Markus Lanz, dass dann die Bücher sofort in die Bestsellerliste klettern und das haben und Autoren und Autorinnen diese Möglichkeit nicht haben, die tun sich schwerer.
Und
was manchmal auch in der Tat ungerecht ist.
Und wenn man das überträgt auf Politiker, das heißt, so eine Talkshow hat die Möglichkeit, einen Politiker bekannt zu machen oder nicht. Wäre Karl Lauterbach ohne seine Talkshow-Auftritte, war auch bei euch, war er bei 3 nach 9? Ja, klar. Er war da, klar. Wäre Karl Lauterbach ohne diese Talkshow-Auftritte Gesundheitsminister geworden? Nein.
Nein, aber man muss auch sagen, dass nicht nur der Auftritt da war als Selbstzweck, sondern es war auch eine Botschaft da, die offenbar viele Leute beeindruckt hat. Also ganz der Auftritt
selbst
alleine,
Olaf Scholz.
Der Auftritt alleine, glaube ich, macht es am Ende nicht. Denn es gibt ja eine Fernsehprominenz, die sehr hohl ist. Und ich glaube, die ist auch nicht besonders angesehen.
Was hat das Fernsehen für dich bedeutet in deiner Karriere? Wir haben es gesagt, seit 1989 bist du bei 3 nach 9. Seit 18 Jahren, richtig, Chefredakteur der Zeit, im 18. Jahr. Wie wichtig war das, dass es beides gab?
Also ich habe es immer als große Bereicherung, weil als Ergänzung empfunden. Und natürlich gibt es eine Unmittelbarkeit in der Wirkung des Fernsehens, die durch Print nicht herzustellen ist. Von der habe ich auch immer einen großen Nutzen gezogen. Also wenn du am Freitagabend bei 3 nach 9 bist und am Samstag über den Markt läufst, da sprechen die Leute dich sofort an und sagen, das fand ich, sind doch da bei der Zeit oder bei 3 nach 9, wissen nicht, was ich ganz furchtbar finde, oder den fand ich gut, weil ich glaube, dass das auch eine Chance ist, einen ganz guten Kontakt noch zu behalten zu Leuten, zu denen anderswo in den Medien der Kontakt eher abreißt.
Du hast es eben gerade gesagt, Politiker sprechen nicht die Sprache der Menschen, oder viele sprechen die Sprache der Menschen. Da würde ich auch gerne, das ist finde ich ein großes Thema, weil es auch gerade hochploppt, weil sich alle wundern, dass Olaf Scholz so wenig sagt, wo ich mich manchmal frage, Leute, ihr habt den doch vorher gekannt. Also ist jetzt für dich, also für uns aus Hamburg ist es ja keine Überraschung, dass Olaf Scholz so kommuniziert, wie er kommuniziert, oder hat dich das jetzt irgendwie überrascht?
Nein, gar nicht. Wobei, also in der Kritik an seinem Auftreten jetzt in der ersten Zeit als Kanzler, da gibt es für mich ein Déjà-vu-Erlebnis, weil ich erinnere mich, dass die Anfänge von Gerhard Schröder, der nun wirklich aus anderem Holz geschnitzt ist, oder auch der Einstieg, die ersten Monate von Angela Merkel auch nicht gerade glanzvoll waren. Ich glaube, man braucht ein bisschen, um da reinzuwachsen und auch die richtige Sprache zu finden. Olaf Scholz muss auch in dieser Hinsicht ein bisschen aus sich hinauswachsen. Er muss mehr reden.
Aber es nützt doch nichts, wenn er, das hat Nikolaus Blume neulich schön gesagt, wenn man ihn fragt, Herr Scholz, wie spät es ist, wenn er dann antwortet, es regnet. Also mehr reden, er muss ja auch auf die Fragen antworten. Mhm. Und es wird ja, ich weiß nicht, wie du ihn in Interviews erlebt hast, aber meine Erfahrung in Interviews ist, dass er offensichtlich andere Fragen hört, als die, die man ihm gestellt hat. Weil die Antworten passen in der Regel nicht zu den Fragen. Oder frage ich einfach so schlecht?
Also das ist jetzt echt Phishing, ja. Nein, du fragst natürlich nicht schlecht. Ich glaube, dass er sehr interessiert ist an der Sache. Mhm. Und dieses Brimborium, zu dem wir dann manchmal neigen im medialen Betrieb, eher überflüssig findet, um es ganz höflich auszudrücken. Aber die Fähigkeit, mit Menschen zu reden, ja, die bleibt meines Erachtens grundlegend für erfolgreiche Politik. Denn was bedeutet es, wenn sozusagen die auf der richtigen Seite stehen, wenn die nicht mehr richtig kommunizieren können? Bedeutet, dass man das Feld weit öffnet für Menschen, die verheerenden Schaden anrichten können. Und insofern finde ich, dass das Charisma und rhetorische Begabung, wenn sie verantwortungsvoll dann eingesetzt wird, etwas ist, was ich sehr vermisse und mir in einem stärkeren Maße wünsche, als es im Moment anzutreffen ist.
Und da gibt es immer die Kritik von Politikern und Politikern, die sagen, naja, ihr Medien züchtet das aber auch heran, weil ihr habt euch daran gewöhnt, euch mit Phrasen abzufinden. Ihr fragt nicht hart nach. Und ehrlich gesagt, ganz falsch ist das nicht. Bei sehr komplexen Zusammenhängen denkt man oft, komm, lass ihm das durchgehen. Er hat zwar gar nichts gesagt, aber...
Nein, auch Politik in Machtkämpfen zu erzählen oder Machtkampfstory, ja, daran sind wir sicherlich mit Schuld. Und eine andere Verantwortung haben wir auch, und Schuld, da würde ich wirklich, da passt das Wort Schuld vielleicht besser als zu den anderen Beispielen. Jeder falsche Satz, nein, jedes falsche Wort kann schon zu einer unglaublichen Belastung werden für eine Politikerin und Politiker. Und dann fangen die natürlich an, auf Autopilot zu schalten und das zu sagen, was absolut unverdächtig ist.
Das heißt, mit anderen Worten, sollten wir uns mal zurücknehmen, wenn mal einer was sagt, was nicht so.
Ja.
Und sagen, und nicht jedes Mal, Sie haben doch damals. Ist so ähnlich wie mit dem, können Sie ausschließen? Ich finde, es müsste fast ein Verbot geben, für Journalisten diese Frage zu stellen, weil wir wissen doch, niemand kann also wenn du mich jetzt fragst, Lars, kannst du ausschließen, dass gleich die Decke auf uns fällt?
Dann habe ich übrigens mal erlebt, dass.
Tatsächlich?
Ein Chefredakteur von. Den ich mal hatte bei der Süddeutschen.
Dem ist die Decke auf den Kopf gefallen?
Dem ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist über seinem Schreibtisch, hat sich ein Loch aufgetan und da ist eine schwere Platte auf seinen Schreibtisch gefallen.
meinem Schwiegervater, der war Arzt, das ist nicht gelogen, der saß in der Kaffeepause in der Küche und dem ist die Frau von oben auf den Küchentisch gefallen.
Ist nicht wahr.
Ja, und war dann so panisch, dass sie, obwohl sie sich irgendwie schwer verletzt hatte, rausgelaufen ist und sich wieder...
Das, mit allen Wunden.
Ja, weil, also das ist, aber was ich damit sagen will, also man kann es nicht ausschließen und trotzdem verlange Journalisten immer wieder und meine Erfahrung ist, wenn sie nicht weiter wissen, wenn sie keine kluge Frage haben, dann sagen sie, können sie das und das ausschließen. Mhm. Wohl wissen, dass es nicht geht.
Ja, wobei auch hier, es gibt diese Art der Befragung und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die es nach wie vor sehr gut machen. Auch mit Menschen, Politikern, die echt harte Brocken sind.
Wer ist für dich der härteste Brocken?
Ich fand Angela Merkel zu interviewen wirklich schwierig. Warum? Weil man hat es dann in... Die Zeit war ja immer relativ knapp bemessen.
Halbe Stunde?
Also 60, 70 Minuten habe ich schon geschafft.
Wow.
Und dann hat man eher mühsam was rausgeloggt und das wurde dann vom ganzen Apparat dann platt geschliffen. Das war schwierig. Dabei ist das eine äußerst geistreiche und intelligente, ist sie ja sowieso, also es war eigentlich... kann man mit ihr ganz wunderbar reden, aber eben nicht im Interview. Und ich glaube, dass wenn wir das schon so empfinden, die Leute dafür auch ein Sensorium haben und das eher abschreckend finden.
Ich habe mich manchmal gefragt, ob es nicht sinnvoll ist, alle Interviews nur in Form von Podcasts zu machen.
Weil?
Weil Politiker hinterher dann nichts rausstreichen können.
Das stimmt. Also es gibt, oder man geht zu einer anderen Praxis über. Wie in Amerika, es gilt das gesprochene Wort.
So.
Also da gibt es keine Autorisierung. Ich ärgere mich natürlich blau und schwarz und grün, wenn ich manchmal autorisierte Gespräche zurückbekomme. Habe es gerade in den letzten Monaten einmal so erfahren, dass ich es auch geschrieben habe. Mhm. Und das hat auch ein anderer Kollege, fand ich, sehr gut gemacht in einem Interview, bei einem Interview, das er mit Oscar Lafontaine geführt hatte. Aber ich muss auf der anderen Seite zugeben, wenn ich selber interviewt werde, lege ich selber Wert drauf, es nochmal zu autorisieren, weil die jedes falsch gesetzte Wort eben dich wochenlang beschäftigt halten kann und weil ich manchmal, ich weiß nicht, wie es dir da geht, auch die Erfahrung mache, dass beim Bearbeiten Kolleginnen und Kollegen da ganz furchtbare Fassungen dir zurückgeben.
Kann passieren. Mhm. Du hast eben gerade gesagt, wer besonders hart war. Wer ist denn aus deiner Sicht ein Interviewpartner oder ein Politiker, dem du gern zuhörst, wo du denkst, das lohnt sich?
Fast alle Politiker und Politikerinnen der CSU sind in der Regel ziemlich furchtlos.
Tatsächlich?
Ja, finde ich schon.
Warum? Weil die nichts zu verlieren haben? Das ist eine interessante... Du hast recht jetzt, ich denke es gerade
durch. Bayerische Naturell und vielleicht auch das Selbstbewusstsein, das man hat, wenn man aus einem Land kommt, das fast nur von der CSU regiert worden ist, nicht durchgehend, aber fast ausschließlich. Also da auch in Hintergrundgesprächen, da hörst du Sachen, da auch als jemand, der das schon Jahrzehnte kennt, da schlackerst du noch mit den Ohren, auch heute noch.
Und man muss sagen, Markus Söder ist ein kluger, ein schneller Typ, dem es fast schon Spaß macht, sich so diesen, wenn du den richtig hart angehst, dann freut er sich.
Ja, wobei, die sind auch alle verwundbar, ja, das darf man nicht unterschätzen. Das ist, die Kritik trifft die schon, also vielleicht weniger durch, wenn Medien die Kritik äußern, aber ich glaube, die leben ständig in der Situation, von den eigenen Leuten verraten zu werden. Und den Schmerz spüren auch hartgesottene Politiker.
Was ist der größte Unterschied zwischen einem Interview, was man im Fernsehen führt, und einem, das man nicht im Fernsehen führt?
Das, was ich dir vorhin sagte, dass du, wenn du im Fernsehen mit jemandem redest, eben auch bei einer Talkshow, es sind ja zum Teil oder zum größten Teil ja richtige Medienprofis, ja, die tapsen nicht schnell in einen Fettnapf. Aber ich glaube auch, dass die Leute gar nicht so sehr darauf achten, was sagt der, sondern wie kommt der rüber. Der Eindruck ist es. Und diesen Eindruck, den kannst du in einem gedruckten Interview nicht vermitteln.
Aber es ist ja eigentlich schlimm. Es hat mir neulich ein Politiker gesagt, wissen Sie, wir gehen nicht in Talkshows, um die Fragen da zu beantworten. Wir gehen in die Talkshows, nehmen uns ein, zwei Botschaften vor, die wir loswerden wollen. Und ansonsten wollen wir gut wirken. Das Klar. heißt mit anderen Worten aber, ich will nicht sagen, dann kann man es ja fast sein lassen.
Das finde ich nicht, weil zum Beispiel hatte ich jetzt gerade am Freitag in der Sendung den Hubertus Heil, ja, der, glaube ich, so vom Image her eher ziemlich dröge ist oder wirkt. Und der hat erstaunlich offen geredet und das Visier wirklich aufgemacht und hat Dinge auch aus seiner Kindheit und seiner Jugend erzählt, wo es dann auch sofort Reaktionen gab, auch im Netz, dass man sowas gar nicht erwartet hätte von ihm und durchweg positiv, weil es auch nicht gekünstelt wirkte, sondern wirklich aufrichtig.
Ich habe vorhin über Markus Lanz gesprochen und gesagt, da ist die deutsch-italienische Herkunft eine Gemeinsamkeit. Er hat etwas gemacht, was mir, glaube ich, ohne Corona gar nicht aufgefallen wäre. Er hat angefangen, die Talkshow-Gäste auszutauschen, indem er nur noch Politiker, Wissenschaftler, Journalisten im Wesentlichen einlädt. Also er hat diese Künstler, die Musiker, die er auch mal hatte, nicht mehr eingeladen.
Er hat das Unterhaltungselement ausgenommen, obwohl diese Sendung ja bei der Unterhaltung angesiedelt
ist. Genau, also es ist glaube ich im Bereich, in der Hauptabteilung Show und da gibt es beim ZDF eine und Talk. Also ist ein Show. Das ist glaube ich auch der Grund dafür, dass das immer so spät kommt.
Aber ich meine, dafür, dass es so spät kommt, ist es doch enorm erfolgreich. Das hat ja Quoten und auch Zuschauerzahlen, die um die Uhrzeit für das Genre früher als undenkbar galten. Der Markus Lanz hat da wirklich etwas vorgemacht, was, obwohl das Reden ja miteinander und auch das Kontroverse diskutieren ja eigentlich ganz alte Formate sind, doch innovativ gewirkt hat.
Und die Frage ist, bewirkt das was bei euch? Sagt ihr, wir müssen auch, zum Beispiel bei 3 nach 9, wir müssen politischer werden? Wir müssen an dem Mix was ändern? Oder was bewirkt das bei dir? Du musst jetzt anders fragen, härter nachfragen?
Nein, ich glaube, dass wir uns selbst treu bleiben müssen. Dass, zum einen, dass zu 3 nach 9 auch Menschen kommen, die in anderen Talkshows es eher schwer hätten oder gar nicht erst eingeladen werden. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob du am Sonntagabend sendest, sozusagen in die Woche hinein, in die Arbeitswoche hinein, oder wie Markus im Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, oder am Freitagabend um 22 Uhr. Und da erwische ich mich selber als Zuschauer dabei, dass ich da das Neueste über Corona und über die Ukraine nicht mehr aufnehmen kann. Und dem versuchen wir Rechnung zu tragen, ohne dann in der Sendung oberflächlich zu sein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Leichtigkeit und Oberfläche. Wobei, wenn Menschen ihr Leben erzählen, ist das manchmal wahnsinnig anrührend. Das war auch bei Hubertus Heil so. Und das war es, als dieser wunderbare Krimi-Autor
Klaus-Peter Wolf,
ganz genau, erzählt hat von seiner schrecklichen Kindheit und von dem, was er dann gezwungen war zu tun, um sich und seine Mutter zu schützen. Aber es ist nicht die harte Frage, die ich als Zeitjournalist stellen würde. Die ganze Anstrengung bei einem Format wie 3 nach 9 geht darin, Leute zum Reden zu bringen und nicht sie zuzumachen oder ihnen den Weg in die Floskel zu ebnen.
Den Weg in die Floskel zu ebnen und das zu verhindern, meinst du, ne? Ja. Das zu verhindern. Du redest deutlich weniger auch als Markus Lanz. Findest du, dass Markus Lanz zu viel redet?
Nein, er redet genau so viel, wie es für seine Sendung richtig ist. Und wir haben ein anderes Format zu füllen. Und freuen uns übrigens, dass obwohl es uns schon so lange gibt und wir in gewisser Weise auch unseren alten Rezept treu geblieben sind, gerade jetzt in diesen letzten 2 Jahren von den Quoten und Zuschauern wirklich einen schönen Aufschwung hatten.
Du sagst, dass es euch so lange gibt. Das Erstaunliche ist ja, du machst das seit 1989 und da habe ich mal nachgeguckt, da gibt es niemanden, der das so lange macht. Aber grundsätzlich sind die diese Talkshows machen, ganz schön lange dabei. Maybrit Illner seit über 20 Jahren, Anne Will seit über 20 Jahren, Markus Lanz
mit auch. Mit Unterbrechung bei Anne allerdings.
Jein, weil sie hat ja zwischendurch auf dem Platz hatte sie die Unterbrechung, aber die Sendung gab es ja weiter.
Ach so,
Die Sendung gab es ja weiter. Klar. auch Markus Lanz jetzt schon, das glaubt man ja gar nicht, seit 12 oder 13 Jahren. Und dann frage ich mich, wieso, also vergleichbar mit anderen wichtigen herausgehobenen Positionen in den Medien, da wird viel mehr durchgewechselt. Warum sind denn die Talkshow-Moderatoren so lange? Weil man, wenn man einen gefunden hat, dann behält man den? Weil irgendwann geht ihr alle in Ruhestand und dann haben wir keinen mehr.
Das, okay. Also es wachsen ja auch immer wieder gute nach.
Aber wer ist denn gerade aktuell so ein Junger, der eine junge Talkshow macht? Da ist schon Markus Lanz der Jüngste.
Das stimmt, aber ich finde zum Beispiel beim ZDF ist Dunja Hayali nachgewachsen. Und ich glaube, dass das Fernsehen eben und ich finde, es gibt eben, darüber reden wir ja gar nicht, aber im Netz gibt es doch Leute, die sehr erfolgreiche Formate machen, die sehr jung sind und enorm Erfolg haben. Das ist ja auch eine Art Talkshow,
ja.
Nur eben für eine andere Zielgruppe. Also da wächst immer was nach und das ist auch was Gutes. Also denk nur an Rezo,
ja.
den ich vor gar nicht so langer Zeit auch persönlich kennengelernt habe, lange geredet habe, einen langen Abend verbracht miteinander und den ich sehr, sehr faszinierend fand. Aber Fernsehen ist natürlich auch immer der Appell an das kollektive Gedächtnis.
Und das ist der Punkt, glaube ich.
Glaube genau. Schon. Und ja. da eine gewisse Beständigkeit hilft es. Aber im Übrigen, wenn wir das jetzt auf andere Bereiche übertragen, ich finde auch nicht, und das ist jetzt nicht eine Legitimation meiner langen Amtszeit, ich finde auch nicht, dass Medien, Zeitungen, Magazine vor allen Dingen so wahnsinnig tollen Ertrag davon haben, dass sie ständig ihre Chefredakteure oder Chefredakteurin auswechseln. Im Ergebnis gibt es doch Titel im Moment, auch große, wo kein Leser, kein Abonnent mehr weiß, wer führt das eigentlich jetzt.
So, ja.
Und ich glaube nicht, dass das den Medien nützt.
Ich finde es immer, kann man gut am FC Bayern München sehen, dass die Hoeneß und Rummenigge so lange hatten, hat dem FC Bayern München nicht geschadet. Während man, wenn man sich das Personal von du kannst das Mikro übrigens auch ranziehen.
Okay.
Wenn man das Personal sich vom HSV anguckt, das immer ausgewechselt worden ist, sieht man, wer die größeren Erfolge hatte. Du bist 18 Jahre Chefredakteur der Zeit.
Noch nicht ganz.
Aber im 18. Jahr, wann hast du angefangen? Weißt du genau den Tag, wann du angefangen hast?
Echt? 18. August 2004.
Da war noch, Gräfin Dönhoff gab es noch?
Nee, leider schon tot.
Helmut Schmidt war aber da.
Helmut Schmidt war da, den habe ich noch lange
erlebt. Klar, ich meine, ich wollte Helmut Schmidt
aber war da. Aber es saß in den Konferenzen damals noch 4 meiner Vorgänger.
Das wollte ich gerade sagen, darum beneidet man eigentlich nicht, wenn man dann reinkommt und dann sitzen.
Vier Vorgänger, alles Männer, die natürlich da auch nicht immer nur sitzen, um dir zu applaudieren. Ja? Also es war lustig, weil in der ersten Zeit, wenn ich dann Treffen hatte, gerade mit Politiker oder Politikerin, das erste, was die wissen wollten, war es, wie ist das, wenn da 4 sitzen? Für mich wäre das der absolute Albtraum. Wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht und jetzt sitzt ab und zu noch Josef Joffe in Konferenzen und manchmal, darüber freue ich mich besonders, sitzt auch Theo Sommer mit seinen 91 Jahren da.
Sitzt du auch mit 91 dann als Herausgeber dann eines Tages?
Nein, ganz sicher nicht, aber ich finde, Ted Sommer ist eine absolut bestrickende Persönlichkeit.
Aber warum sagst du das ganz sicher nicht?
Nein, ich weiß, weißt du, es hat sich auch, glaube ich, der Herausgeber, der den seinen Nachfolgern als Chefredakteur Briefe schreibt, wie das früher auch bei der Zeit der Fall war. Ja, man saß Tür an Tür, man schrieb sich dann lange Briefe, was alles schief läuft im Blatt. Dafür hat kein Mensch mehr die Zeit und auch nicht mehr das Verständnis. Und Helmut Schmidt als Herausgeber war, glaube ich, wirklich ein Geschenk für alle. Aber der hat sich auch nie ins Tagesgeschäft eingemischt.
Trotzdem dachte ich jetzt, dass du auch so lange bei der Zeit jetzt geblieben bist und wahrscheinlicher bleiben wirst.
Das habe nicht alleine ich zu entscheiden.
Weil ich dachte, dass du dann hinterher sagst, da kann ich dann auch Herausgeber sein. Wobei hinterher, was heißt das eigentlich? Es gibt ja nicht ein Renteneintrittsalter für den Chefredakteur der Zeit.
Also, ganz ehrlich, ich habe über alles Mögliche nachgedacht, aber also über Herausgeberposition, eine Herausgeberposition bei der Zeit habe ich noch nie nachgedacht. Okay. Habe dazu deswegen auch keine Meinung. Aber ich bin ja Herausgeber und das mache ich wirklich von Herzen gerne. Mit Herausgeber des Tagesspiegels, wo ich auch Chefredakteur war. Und dieses Blatt habe ich sehr lieb.
Du hast in diesen 18 Jahren das eine oder andere Angebot gekriegt, was anderes zu machen. Warum hast du nie, warst, oder andersrum, warst du mal kurz davor? Hattest
ja,
du,
total.
Ja, ja, ja. Mit so Vertrag lag schon da und?
Naja, ich, wo du gedanklich schon auf der anderen Seite warst. Ja.
Okay.
Das doch, das ist dreimal jetzt vorgekommen.
Du ja. warst dreimal gedanklich auf der anderen Seite?
Ja, bei anderen Sachen war es eh klar, dass, nee, aber es gab drei Angebote, wo ich wirklich mich gequält habe mit der Entscheidung.
Und dreimal hat die Zeit gewonnen. Warum?
Jetzt in der Hoffnung, dass ich keine Floskeln von mir
gebe. Lass ihn nicht durchgehen.
Ja, das wär toll. Einfach letztlich kann man das auf die Formel bringen. Es ist ein großes Glück, wenn du das, was du gerade machst, so gerne tust.
Ja.
Und wenn du dich wohlfühlst ja. und Verleger hast, mit denen du gut auskommst und die dich unterstützen und respektieren, warum wechseln? Was ist der Antrieb? Das habe ich dann, weil du ein bisschen mehr Geld verdienst oder ein bisschen mehr, sehr viel mehr Geld verdienst, weil du vielleicht ein paar 10.000 an Auflage mehr hast, ist es das wert? Hm. Und dann habe ich ja das große Glück gehabt, dass meine Verleger mir auch immer wieder die Möglichkeit gegeben haben, was neu zu machen. Und insofern habe ich mich nicht einen Tag bislang gelangweilt.
Diese dreimal, wo du schon in Gedanken woanders warst, war das dreimal dasselbe Objekt?
Wo du nein, Gedanken warst? Nein, es war zweimal es war einmal eine Zeitung, einmal ein Magazin in Deutschland und einmal war es ein Angebot aus Italien. Das wäre wirklich ein anderer Lebensentwurf gewesen dann.
Aber wo hast du?
Die sind dreimal gekommen, ja.
Das und war das, was, wie war das, wenn dann Italien? Das ist ja nochmal, da kommt ja noch eine andere
da
Ebene
da
mit.
Da habe ich wirklich lange überlegt, weil also in Rom zu leben und all dieses, aber sehr viel Geld. Aber ich habe doch gemerkt am Ende, dass bei allem Reiz, das es gehabt hätte und Einfluss, den ich sicherlich da gehabt hätte, ich bin einfach zu deutsch geworden, um erfolgreich in Italien zu agieren.
Wobei, wenn die Italiener so erfolgreich in Deutschland sein können, können doch auch die Deutschen so erfolgreich in Italien sein, oder? Schließt sich das
wirklich aus? Ich glaube, dass das in Italien schon anders ist. Also ja. Ich weiß gar nicht, ob die in Italien so gerne einen Chefredakteur hätten, der Martin Schulz heißt.
Nee.
Oder Fritz Meier.
Das ist ein Kompliment für die Deutschen gerade gewesen, oder?
Ja, total. Und wie gesagt, ich habe ja auch beides in mir. Ich habe ja eine deutsche Mama und einen italienischen Papa. Und insofern ist das auch eine Frage gewesen, die für mich immer sehr schwer zu beantworten. Ja, das ist eine echt blöde Frage. Was bist du mehr? Ja, du bist die Summe von vielen Erfahrungen genau. und Einflüssen.
Und am Ende natürlich, bist du jetzt Hamburger eigentlich? Also
ich bin, mich schwer getan mit dieser Stadt.
Okay.
Aber
das sagen viele Italiener, das finde ich erstaunlich.
Nein, das glaube ich, das sagen viele Zugereiste, so wie ich.
Okay.
Aber ich fühle mich von Jahr zu Jahr wohler und dann stimmt es natürlich auch, dass du Heimat ist der Ort, den du mit eigenen, auch guten Geschichten füllen kannst und Kinder schaffen auch ein unglaubliches Heimatgefühl.
Total. Was man weiß, ist, dass du auch mal ein Angebot vom Spiegel hattest.
Das habe ich aber nie ausgeplaudert. Es stand dann halt irgendwo, zu lesen und es stimmt, ja.
Es stimmt.
Ja.
Und war das so eines dieser Momente, wo du nachgedacht hast, wo du schon auf der anderen Seite warst?
Ja, also da habe ich wirklich sehr ernst drüber nachgedacht, ja.
Ich stelle mir das vor, weil das ist ja der Traum ist von vielen Journalisten, ne? Also es gibt ja gar nicht so viele, ich weiß gar nicht, es gibt gar nicht so viele, die ich jetzt kenne, jetzt einen, der das absagt. Klaus Kleber hat es auch damals abgesagt.
Also jeder hat da eine andere Motivation, ja. aber ich... Also da jetzt drüber zu reden, was dann letztlich dazu geführt hat.
Das musst du, aber nur die Frage ist, wie das, wenn man so, boah, da kann man jetzt sozusagen in die Kathedrale gehen.
Weißt du, es ist mit den Absagen, ja, es ist natürlich so wie auch in anderen Bereichen des Lebens. Es gibt nie Entscheidungen oder sehr selten, die 100% richtig sind. Mhm. Es gibt immer einen Teil, der weiter in dir arbeitet und der dir sagt, ja, das wäre doch vielleicht auch ganz schön gewesen. Und damit musst du leben können. Aber der Teil, der sagt, es war richtig, muss überwiegen.
Ist das so, das ist für mich interessant, nimmt das mit dem Alter, nehmen die Anfragen ab? Ist das schon Teil Altersdiskriminierung?
Also ich kann mich nicht beklagen.
Tatsächlich? Es kommen jetzt immer noch Leute und sagen, Herr Di Lorenzo, wie sieht es denn aus?
Die Anfragen werden vorsichtiger, ja.
Okay.
Also ist es für Sie eigentlich vorstellbar, so dass und nicht, ich mache Ihnen jetzt über einen Headhunter ein Angebot oder so, wie es früher war. Das klingt jetzt so, ich will mich jetzt nicht wichtig machen, aber ich fühle mich in keiner Weise diskriminiert.
Okay. Gibt es denn auch sowas, wo du sagen würdest, das ist eine Sache, auf die hätte ich Lust jetzt, ohne dass ich dann die Zeit verlassen muss? Es gibt ja zum Beispiel welche, die dann gerne in die Hochschule gehen würden.
Und nein.
Sowas. Das, gibt es sowas?
Also so reizvoll das wäre, auch an eine Hochschule zu gehen, das ist nebenbei nicht zu machen. Entweder du machst diesen Job richtig und gut und da wird das Rad, glaube ich, eher jedes Jahr größer und die Aufgabe immer fordernder. Du machst noch vieles nebenher, was früher, glaube ich, bei Chefredakteuren durchaus üblich war. Auch lange Dienstreisen, vier Wochen China oder
mal ein Auto testen.
Die UdSSR oder so. Das ist undenkbar. Das ist die längste Dienstreise, die ich in fast 18 Jahren gemacht habe, war 8 Tage China. Und das ist die absolute Ausnahme von jeder Regel gewesen. Wenn ich nicht im Urlaub bin, bin ich jeden Tag in der Redaktion. Und zwar jeden Tag.
Also wir reden auch Sonnabend und Sonntag?
Manchmal auch Sonntag und Samstag, aber ich bin jedenfalls mit der Zeitung beschäftigt, auch am Samstag und am Sonntag.
Was du auch gemacht hast, das würde mich interessieren, hast du es aus eigenem Antrieb gemacht? Du bist Podcaster geworden. Hast einen eigenen Podcast. Und das hat mich dann überrascht, weil ich dachte, okay, Giovanni Di Lorenzo macht natürlich jetzt einen Politik-Podcast. Und spricht mit wichtigen Leuten und erreicht damit 500.000, 600.000 Leute. Und du hast du kurz über den Politik-Podcast nachgedacht?
Auch, aber weil es eben auch eine Zeit lang gab, wo jeder gesagt hat, du musst jetzt einen Podcast machen. So. Und ich hatte es eigentlich nie vor, schon aus dem Grund, weil ich schon genug zu tun habe.
Ja.
Und dann fing mein Freund Florian Illies an, mal diese Idee zu erzählen. Und das hat mich so begeistert, dass wir sofort ins Gespräch gekommen sind und an der Idee gefeilt haben. Und daraus ist dann ein Projekt geworden. Und da war absolut ausschlaggebend die Freude an der Sache. Also ich interessiere mich sehr für Kunst. Und die intensive Beschäftigung jetzt macht mir überwiegend Freude und Spaß. Aber ich habe dann gemerkt, ich kann das nur nachts machen oder am Wochenende.
Wie nur? Ihr macht zeigt das nachts auf?
Nee, das Lesen, dieses Vertiefen in die Biografien und das Leben dieser Künstlerinnen und Künstler, die wir vorstellen. Kannst du vorstellen, was das für eine Freude auch auslöst zu Hause? Und da habe ich Florian gesagt, er sieht totales Verständnis dafür hätte, wenn er sagt, wir lassen uns die Pferde wechseln, ich mache das jetzt mit jemand anders weiter. Ich kann nicht alle 2 Wochen das machen. Und er hat dann aber sich darauf eingelassen, zu meiner großen Freude, dass wir das jetzt alle 4 Wochen machen. Und das ist zu verkraften.
Okay.
Aber ausschlaggebend war, ich wollte einfach mal was machen, was irgendwie in gewisser Weise sonst nichts mit meinem Beruf zu tun hat.
Weil du bist ja, das muss man sagen, wie gemacht eigentlich für einen Podcast. Also.
Warum?
Stimme, Argumente, Sprache. Also, ist die Frage, die Frage stellt sich auch für dich, wo ist Giovanni Di Lorenzo für die Marken, für die er tätig ist, eigentlich am effektivsten? Also ist die Frage,
beim Gestalten der Zeit.
Tatsächlich.
Das ist meine Hauptaufgabe, das frisst die auch.
Aber gibt's da nicht welche, die es so genauso gut könnten, aber nicht so gut zum Beispiel wie du TV-Auftritte machen, in Talkshows gehen, Podcasts machen, repräsentieren.
Ich weiß, bestimmt gibt es irgendjemanden, der das auch gut machen würde, aber das ist nun mal meine Aufgabe. Dafür werde ich bezahlt, ist die Zeit zu leiten, zu orchestrieren und vor allen Dingen diesem Blatt jede Woche einen eigenen Sound zu geben. Ja, das ist so wie ein DJ, der an den Reglern sitzt und guckt, wie die Mischung ist und wann welcher Einsatz kommt. Und ich mache auch, wenn ich nicht in Ferien bin, jede Produktion selber und delegiere das nicht. Das ist meine Aufgabe und Berufung in jeder Hinsicht.
Und es macht dir offensichtlich auch am meisten Spaß.
Ja, wobei auch das ist eine Illusion, dass die alle Spaß machen
Nein.
muss. Wo gibt's denn das?
Klar,
das
aber
auch obszön gegenüber anderen Leuten, die Jobs haben, die manchmal sehr, sehr mühselig sind. Auch bei mir gibt es Dinge, die mir nicht Freude machen, aber es überwiegt doch auch die Freude und vor allen Dingen, dass ich einen Sinn in meiner Arbeit erkennen kann. Das, finde ich, ist das größte Geschenk.
Ich würde mit dir gerne noch über etwas sprechen, weil ich immer wieder daran denken muss und die Frage sich für viele von Journalisten stellt. Das ist dieses, was man False Balance nennt. Das hast du mal mit Jan Böhmermann und wieder Markus Lanz im Michel besprochen. Mhm. Nämlich die Frage.
Ich erinnere mich gut.
Ja, Markus Lanz war krank oder ganz dolle krank oder nicht? Also außer der hatte er 40 Grad Fieber.
Echt?
Damals, ja.
Also er wirkte, das hat er mir gar nicht erzählt.
Oh, siehst du, aber. Mhm. Und da war ja so der Vorwurf von Jan Böhmermann, dass man bestimmten Leuten, und ich hatte das Gefühl, der Vorwurf ging an Markus Lanz, aber vielleicht auch an alle Journalisten, dass man eben aufpassen muss, welchen Menschen man eine Plattform gibt. Welche Menschen man zu Wort kommen lässt auf Medien, die so reichweitenstark sind wie die, für die du verantwortlich bist. Und das ist ja echt eine interessante Frage, woran bemisst man das? Wer entscheidet denn, wer derjenige ist? Weil wenn das so ist, wenn also wir das entscheiden, dann ist die Macht von Medien viel größer als wir sonst immer tun.
Also ich bin Jan Böhmermann dankbar, dass er sich dieser Diskussion gestellt hat, dass er sie in Bezug auf False Balances auch initiiert hat. Mhm. Habe Respekt davor, dass er mein Gast war, aber ich, das ist glaube ich auch dann in der Veranstaltung zum Ausdruck gekommen, ich bin anderer Meinung als er. Mhm. Sehr deutlich anderer Meinung, weil ich glaube, das ist das, wenn man anfängt zu sagen, du hast eine abweichende Meinung und das ist False Balance, dann bist du ganz schnell in einem Diskussionsraum, wo im Großen und Ganzen sich nur Leute gegenseitig bestätigen.
Genau.
Das ist eine riesige Falle. Ich kann dir aber ganz klar sagen, wo es eine Schieflage gibt, die meines Erachtens geradezu obszön ist. In Italien gab es jetzt eine ganz lange Strecke von Talkshows, wo entsetzlich blöde sogenannte No-Vax-Anhänger die krudesten Theorien verbreiten konnten, neben hochseriösen Medizinern, die gar nicht der Situation gar nicht gewachsen waren. Und das hat man nur getan, weil Krawall eben Quote generiert hat und weil das vielleicht auch unterhaltsam war. Aber das ist False Balance. Aber es ist doch nicht, man kann doch nicht Markus Lanz vorwerfen, dass er auch einen
Henrik Streeck
oder einen Alexander Keck oder der übrigens, auch wenn Sie das im Rückblick sich anschauen, alle haben sich mal geirrt, aber ja. Kekulé lag erstaunlich oft richtig, was überhaupt nicht zu bestreiten. Das bestreitet auch von mir sehr geschätzte Christian Drosten nicht.
Ja.
Da schon zu sagen, weil du wie Streeck zum Beispiel der Meinung bist, das hat er sehr früh gesagt, vielleicht zu früh, falscher Zeitpunkt, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, dass er dann keine Bühne, keine öffentlich-rechtliche mehr kriegen soll, das finde ich wahnsinnig gefährlich. Und das ist fällt zusammen mit einer Entwicklung, die mir ohnehin Sorgen macht, nämlich, dass wir viel zu schnell, auch getrieben von den sozialen Medien, Leute, um jetzt ein anderes Wort noch in den Mund zu nehmen, das sehr populär ist, framen. Wir brandmarken dich als links oder als rechts, als Querdenker oder als jemand, der besonders staatstreu ist und alles Sprachrohr der Bundesregierung ist. Und durch das Framen entledigst du dich der Aufgabe, dich mit dem Argument des anderen auseinanderzusetzen.
Genau.
Ich möchte aber das Argument interessieren.
Man macht es sich dann sehr einfach, wenn man dem nicht
man muss sich auch der Tatsache stellen, dass manchmal Leute, mit denen du politisch überhaupt nichts zu tun haben, ein richtiges Argument haben können. Und das sozusagen gleich wegzudrängen und jeden Halbsatz, wie gesagt, da sind wir am Anfang unseres Gesprächs wieder, jeder Halbsatz wird dann skandalisiert, aus dem Zusammenhang rausgerissen. Das ist einfach für die öffentliche Debatte einfach nur furchtbar. Und es ist, wir denken, das ist die Öffentlichkeit. Mhm. Es sind ganz kleine Gruppen mit sehr großer Kampagnenbegabung. Und dazwischen ist eine riesige Menge von Menschen, die eigentlich sehr vernünftig sind und die, wenn sie diese Debatten mitbekommen, überhaupt, wenn sie sie mitbekommen, ja, einfach nur noch den Kopf schütteln.
Gilt auch fürs Gendern?
Das ist, wir gendern bei der Zeit auch nach langen Diskussionen, wenn auch in sehr vorsichtiger Form. Das gilt auch für das Gendern. Das ist eine Debatte, die in gewissen Kreisen eine große Rolle spielt, aber bestimmt nicht bei dem Gros der Leser des Stern, des Hamburger Abendblatts oder auch der Zeit.
Wie reagieren die Leute der Zeit, die Leser, der Leserin der Zeit?
Die, also oft, sagen wir mal, auf einen Brief der, oder eine Mail, die das Gendern in stärkerem Ausmaß sich wünscht, kommen 9, die sich so strengstens dagegen verwahren. Ich finde, dass wir da einen Weg wählen müssen, der Sprache nicht zementiert. Sprache ist ein fluider Prozess. Nicht die Leute, von denen wir abhängen, nämlich unsere Leserinnen und Leser, die viel Geld in die Hand nehmen, um die Zeit zu lesen, vor den Kopf stoßen.
Wenn wir über die Gäste sprechen, gibt es bei 3 nach 9 oder bei der Zeit, gibt es Gäste, wo du sagst, die Lage...
Also beim Gendern stört mich gar nicht mal die Tatsache, dass man sich um Inklusion bemüht, sondern wie man Leute dann wieder branded, framed, die sagen, nee, ich finde das Gendern nicht richtig. Dann sind das Leute, die irgendwie rassistisch sind oder frauenfeindlich oder so. Sofort ist man dann mit, vor allen Dingen frauenfeindlich oder transsexuelle geringschätzen und so. Und dass diese Belegung stattfindet, das finde ich das eigentlich Schlimme. Das die Diskussion über das Gendern, dafür bin ich offen.
Und? Du bist auch offen dafür, Menschen einzuladen, die andere nicht einladen würden.
Ja, auch da gibt es natürlich
ganz bewusst.
Auch da gibt es Grenzen. Es gibt auch Meinungen, die ich bei der Zeit nicht haben möchte. Ja. Und es gibt manchmal auch grenzwertige Meinungen, die wir dann veröffentlicht haben, wo man sagt, vielleicht hätte das nicht sein müssen. Aber sozusagen.
Aber die Frage, wenn man den
leicht davon drauf verzichten auf eine Auseinandersetzung aus Furcht, dass man sich einen Shitstorm einhandelt oder so. Weißt du, ich finde das nicht nur für die Diskussionskultur problematisch. Ich finde, dass Blätter, die sich so sehr auf eine Linie festlegen oder Medien, auch weniger spannend sind. Und wir haben ja, du hast bestimmt bemerkt, dass ich jetzt diesen Podcast mit dir nicht dazu missbraucht habe, irgendwie Werbung zu machen für die Zeit. Aber wir haben ja, das ist ja ein kleines Wunder, in diesen 2 Jahren ungemein zugelegt an Auflage und was niemand erwartet hätte. Und wir haben auch untersucht, warum. Und einer der Hauptgründe ist, die Leute sagen, bei euch gibt's Meinungsvielfalt. Das ist doch ein Wert. Du kannst dich doch nur in der Konfrontation mit unterschiedlichen Meinungen kannst du dir doch nur eine eigene gute Bildung.
Das heißt, du musst bewusst auch Sachen machen, wo du vielleicht, wo dir in die Redaktion sagt, um Gottes Willen.
Es gibt auch Leitartikel immer wieder, wo ich sage, um Gottes Willen, ich denke genau das Gegenteil und trotzdem redigiere ich das und nehme das aus voller Überzeugung ins Blatt, weil es nicht, auch nicht meine Meinung sein muss. Ich muss Parameter beachten. Wie gesagt, es gibt Meinungen, die haben bei uns nichts zu suchen.
Klar.
Das ist nicht lebendige Auseinandersetzungen geben muss. Und auch Konflikte in der Zeit, wir machen die ja immer transparent. Wir waren in der Flüchtlingskrise nun wirklich sehr unterschiedlicher Meinung in der Redaktion. Ich habe das nicht versucht zu unterdrücken, sondern du hast dann sehr unterschiedliche Standpunkte kennengelernt und das Gros der Leser hat das sehr honoriert.
Wonach entscheidest du, welche Interviews du selber führst?
Du, das ist reines Interesse.
Also mir ist mal aufgefallen bei Christian Drosten zum Beispiel. Mhm. Das war dann auch täusche das oder was, ein besonders langes Interview?
Das gebe ich gerne zu, die sind immer ziemlich lang, die Sachen, die ich dann ins Blatt hebe. Oder
das ist immer praktisch, wenn man selber entscheiden kann.
Ja, wobei, ganz ehrlich, wenn meine Kolleginnen und Kollegen sagen, nee, dann das ist zu lang oder das ist kein gutes Interview, ich würde sofort die Segel streichen und sagen, ich habe da keinen richtig objektiven Blick drauf.
Okay.
Oder zumindest keinen nüchternen. Und dann sind die Leserinnen und Leser bei uns in der Redaktion immer im Recht. Aber ich fand dieses Drosten-Interview, das war lang, aber es war auch spannend.
Und hast du dann irgendwie in der Konferenz, ist dann so, wir müssten mal ein Interview mit Drosten machen und dann sagst du, mach ich, kümmere ich mich drum.
Oder nee, das von war dir? Ein ganz Projekt, was wir vor langer Zeit schon angeschoben hatten. Es gibt ja Dinge, die dauern dann sehr lange. Also ein Projekt, was jetzt, wo ich schon mehrere Jahre mich bemühe auf unterschiedlichen Wegen, ist ein Interview mit Putin. Hm. Natürlich wäre das interessant, aber also es gab ja auch ganz bewegende und sehr auch aufregende, manchmal auch fand ich grenzwertige Situationen. Also das Interview mit Erdogan, das war eigentlich so, dass ich irgendwie damit gerechnet habe, jede Minute da rauszufliegen im hohen Bogen. Oder jetzt vor einem guten Jahr das Interview mit Orban. Das sind schon Auseinandersetzungen, die ich sehr fordern, ja, weil die sitzen da mit ihrem ganzen Apparat und mit ihrem rhetorischen Talent und können dich auch total einmachen. Und du versuchst da dagegen zu halten. Und nochmal, ich werde es nie schaffen, jemanden davon zu überzeugen, dass meine Meinung die richtige ist im Interview und dass er völlig falsch liegt.
Aber versuchst du es tatsächlich? Nein.
Nein, aber ich muss die schwierigen Fragen ansprechen und gute Interviews sind immer auch eine Art Porträt, dass man eine Ahnung bekommt davon, wie jemand tickt und warum er so denkt und warum er so geworden ist, wie er ist. Ich würde gut vorbereitet auch mit dem Teufel reden, wenn es ihn denn gäbe.
Jetzt muss ich die Überleitung finden, weil ich wollte über Julian Reichelt sprechen. Das hat aber eine mit dem anderen nichts zu tun. Ihr schafft es immer wieder, Interviews zu machen von Leuten, von denen man denkt, wo gibt der wohl das erste Interview? Und dann ist es oft bei euch. Bei Julian Reichelt stelle ich mir aber vor, dass es vielleicht umstritten war in der Redaktion. Müssen wir dem jetzt so eine Plattform geben?
Nee, in der Redaktion war es gar nicht umstritten, okay. Aber in anderen Medien war es dann umstritten, obwohl es alle gelesen haben. Und ich glaube, ich plaudere jetzt nicht aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, auch andere Medien hatten sich dann bemüht. Ich fand dieses Interview extrem aufschlussreich, weil es doch interessant ist zu kapieren, wie denkt jemand, der so ein mächtiges Blatt geleitet hat und in dieser Form. Und die Aufgabe, ich fand, dass unsere Journalistin dem nichts geschenkt hat, mit keiner einzigen Frage. Aber natürlich hat Julian Reichelt nicht gesagt, ich habe Scheiße gebaut und ich bedauere alles, sondern er ist bei seinem Standpunkt geblieben. Manch in dem einen oder anderen Punkt so, dass man sich auch sehr gewundert hat. Aber das war noch ein aufschlussreiches Gespräch. Und vor allen Dingen für mich in Bezug auf das, was er zur Verantwortung seines obersten Dienstherrn Matthias Döpfner gesagt hat.
Habt ihr ihn auch mal angefragt? Wegen eines Interviews?
Ah, da möchte ich jetzt.
Wir sind gespannt. Nächste Woche. Julian Reichelt sagt aber auch, es gibt Millionen Menschen, die sind medial obdachlos in Deutschland. Weil es keine Medien gibt, die so berichten. So berichten ist eigentlich das Falsche. Weil sie sich in keinen Medien zu Hause fühlen. Und wir wissen, Medien zu machen, ist immer eine Heimat zu schaffen, vor allem. Das gilt, die Zeit. Das ist
ein sehr gutes Wort.
Ja. Das gilt für das Abendblatt und so. Ist das so? Gibt es Millionen Menschen, die medial obdachlos sind? Und wo dann ja theoretisch jemand, der etwas bauen könnte, tatsächlich einen großen Erfolg haben würde. Meine These ist ja, wenn das so wäre, gäbe es ein entsprechendes Produkt schon längst.
Ja, vielleicht gibt es die ja auch, zum Beispiel durch Telegram. Das sind ja in gewisser Weise auch Medien.
Stimmt.
Ich glaube, dass er recht hat, aber ich weiß nicht, ob das früher anders war.
Stimmt. Und was heißt das dann?
Das heißt, dass es eine Illusion ist, dass man alle erreichen kann mit einem Medium. Aber ich finde es einen Dienst, den wir zu leisten haben an der Gesellschaft, dass wir versuchen, auch Brücken zu bauen und nicht nur unsere eigenen Blasen zu bedienen.
Hast du denn auch den Eindruck, dass es tatsächlich auf einmal eine Politisierung der Gesellschaft gibt? Man sieht das im Fernsehen, wo zum Beispiel auf einmal ProSieben, Sat.1 und RTL versuchen, journalistischer zu werden. Menschen wie Linda Zervakis, die wir beide sehr schätzen, oder Pina Atalay, Jan Hofer abwerben. Und die sind auf einmal im Privatfernsehen. Und die Begründung ist, diese Gesellschaft politisiert sich, weil auf einmal Politik die Menschen, siehe Corona, jeden Tag direkt betrifft. Teilst du diesen Eindruck?
Ja, ich teile ihn. Und ich finde, es ist nicht die schlechteste Entwicklung.
Absolut. Ja. Und heißt was, damit, wenn Corona vorbei ist, man das hält? Dass eure, das weil wir haben ja alle diese Entwicklung, dass wir denken, das ist ja so das Verrückte. Egal, mit wem ich aus den Medien spreche, alle sagen, weißt du was, 2020 war schon ein super Jahr, aber 2021 war ja richtig gut. So, und die Frage ist, wie hält man das jetzt? Dieses, muss man ja auch sagen, zum Teil neu gewonnene Vertrauen. Auch ihr habt viele Leserinnen und Leser dazu gewonnen, die ihr vorher nicht hattet. Die ihr vielleicht auch gar nicht gekriegt hättet ohne die Pandemie. Und das gilt ja für viele andere auch.
Das ist die ganz große Frage, ob wir die halten können. Ja. Ich kann das dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich würde mir das sehr wünschen. Aber dafür gibt es keine Garantie. Ja, mir ist ja selber das angesichts dieser Auflagenexplosion ist mir ja selber ganz mulmig geworden. Auch weil es so einen wahnsinnigen Erwartungsdruck
erzeugt. Ja, aber gibt es Schlimmeres jetzt?
Nein, aber das musst du erstmal halten und vielleicht gibt es eine unbändige Lust am Leben, das eben nicht in den eigenen vier Wänden stattfindet in den nächsten Monaten und Jahren. Vielleicht gibt es aber auch Menschen, die ihr Leben ändern werden durch die Erfahrung dieser Pandemie. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde, das ist eine der ganz spannenden Fragen.
Wirst du dein Leben ändern? Du hast es ja in der Pandemie interessant. Also ganz anders als viele andere hast du es ja nicht geändert. Du bist jeden Tag in die Redaktion gefahren. Mhm. So viel hat sich für dich gar nicht geändert?
Ich bin natürlich weniger gereist. Bis auf den heutigen Tag. Ja, also ich versuche ja auch möglichst so zu leben, dass ich mich nicht selber anstecke, vor allen Dingen aber nicht andere Menschen anstecke. Das ist schon eine große Änderung des Lebens. Und ich bin auch, meine Familie ist auch schwer getroffen worden durch die Pandemie. Aber ich glaube, jeder von uns nimmt Erfahrungen mit, die auch wertvoll waren. Zum Beispiel, dass man eben für nicht für jede Konferenz und für jeden Termin eine Reise braucht. Dass das ressourcenschonend ist, dass es kräfteschonend ist und dass es einem selber gut tut. Aber das Arbeiten nur durch das Aktivieren von Kacheln am Bildschirm, das ist es eben auch nicht.
Letzte Frage. Ist ein Giovanni Di Lorenzo ohne Arbeit vorstellbar? Ganz egal, wie alt er ist?
Ich glaube nicht, weil, wie gesagt, mein Arbeiten ist oft eben auch mein Leben und nicht ein Gegensatz zum Leben. Und es ist schön, wenn man auch, nicht nur, aber auch immer wieder Erfüllung oder spannende Begegnungen hat und dann abends zu Hause davon erzählen kann. Das ist doch einfach was sehr Schönes.
Das ist interessant, dass du das so sagst, weil es ist die Arbeit selber, die Erfüllung ist. Es ist nicht dieses, alle wissen, dass ich Giovanni Di Lorenzo bin.
Nein, überhaupt nicht. Also wirklich, wenn ich mir eins fremd ist, dann, sagen wir mal, die Genugtuung oder die Freude am Erfolg von etwas, was man gemacht hat, da bin ich eher wirklich ein elender Selbstquäler, mich selbst quälender Mensch. Aber es ist gelegentlich die Freude, hey, ich konnte durch meinen Beruf heute hier etwas verstehen, jemanden treffen, das ist so ein Geschenk gewesen.
Also der Erfolg an sich, also keine Ahnung, du schreibst ein Buch und das ist auf der Spiegel-Bestsellerliste oder die Auflage steigt oder die Quoten steigen, das ist nicht, was dich treibt.
Also wirklich, auch nach härtester Selbstprüfung, nein, man freut sich ganz kurz drüber.
Ja.
Aber das, was Erfüllung, das sind alles Dinge, Lars, die einen nicht wärmen. Wärmen tun andere Dinge.
Das ist interessant, weil bei Wärmen, ich weiß ja nicht, ob die Arbeit einen wärmt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, dass das Schreiben eines Textes zum Beispiel für mich erfüllt mich mehr mit Freude als die Veröffentlichung. Gespräch erfüllt mich mehr mit Freude als, keine Ahnung, als ob man dann sieht, das haben jetzt irgendwie 10.000 Leute gehört.
Ja, ich lese auch nie etwas dann am Tag danach nochmal oder schaue mir Sendungen nur, wenn ich wirklich gezwungen werde, nochmal an.
Das finde ich interessant, dass das so viel aus dem Fernsehen sagen, dass sie, ihr guckt euch eure Sendung nicht an.
Ich höre mir auch die eigenen Podcasts nicht an und so. Also die Freude und die Anspannung liegt im Machen. In dem Moment, wo man es macht. Und da ist sehr viel Erfüllung da ist. Aber nicht dann, dass ich das Ergebnis anschaue.
Für mich ist dieser Moment jetzt leider. Ich muss mir den Podcast aber anhören, glaube ich, nochmal. Hat große Freude gemacht. Vielen Dank.
Danke, Lars.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.